Nach meinem Abitur, das Studium, hat mein Vater mir geraten, mach nicht Betriebswirtschaft, mach Maschinenbau. Ja, für unsere Kunden musst du Technik können, Zahlen lernst du von selbst. Und irgendwann kamen eben diese schlechten Jahre und dann plötzlich haben wir Minus gemacht und ich war vollkommen überfordert, weil ich musste mich zum ersten Mal mit Zahlen auseinandersetzen.
Du hast der nächsten Generation einen Brief geschrieben. Du hast in dem Brief geschrieben, eine Firma zu führen scheint zunächst einfach. Die Einnahmen müssen höher sein als die Ausgaben, ja. Aber der Weg dorthin ist verdammt komplex.
Du musst auch in die Zukunft denken und du musst auch wagen. Du musst deinen Kunden zuhören, du musst deinen Lieferanten zuhören, du musst vor allem deinen Mitarbeitern zuhören. Und du musst das alles einordnen. Und das ist mir relativ schnell klar geworden.
Ich glaube, dass es nicht nur an der Politik liegt, dass es den Unternehmen heute jetzt schlecht geht, sondern vielleicht liegt es auch teilweise mal in den Unternehmen, dass sich da wenig verändert hat in der Vergangenheit. Wie würdest du jetzt dieses Führungsverständnis, dieses Zuhören der Intuition jetzt dafür nutzen, diese herausfordernden Situationen dann auch umzusetzen und mal ins Handeln zu kommen?
Wenn ich Unternehmer bin, dann muss ich überlegen, was mache ich mit diesen Standortfaktoren? Und ein Standortfaktor ist in Deutschland fantastisch. Das sind die Menschen.
Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemachern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und deshalb freue ich mich heute ganz wahnsinnig, einen Gast hier begrüßen zu dürfen. Wir sind in einem Tonstudio und Musik ist unsere zweite Leidenschaft oder eigentlich die erste, aber ansonsten machen wir viel Strategie. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Gerd Röders. Hallo Gerd.
Hallo, schön hier zu sein.
Wir sind schon musikalisch eingefangen, wir müssen aufpassen, dass es keine Musikfolge wird, aber die hängen wir dann einfach nochmal dran, ist ja gar kein Problem. Vielleicht zu dir, Gerd, was machst du so in deiner, nicht Freizeit, sondern in deiner normalen Welt? Du bist geschäftsführender Gesellschafter der GA Röders. Das GmbH und Co. KG aus Soltau und Präsident der WV Metalle. Also was vielleicht im Moment nicht ganz so viel Spaß macht wie Musik, sind harte Zeiten, wenn ich das so sagen darf. Aber trotzdem, und das finde ich besonders schön, sollten wir darüber sprechen und sollten uns auch immer noch ein Lachen bewahren. Also von daher.
Auf jeden Fall. Ne? Das sind herausfordernde Zeiten.
Sind herausfordernde Zeiten, sehr gut. Du sagst das schön. Vielleicht nochmal zwei Worte, wo du herkommst. Du kommst aus einem Familienunternehmen, sechste Generation. Über 200 Jahre habe ich gerade gelernt, 1800.
1815 praktisch mit der Besetzung unseres Ortes durch die französischen Truppen kam die Gewerbefreiheit und meine Vorfahren konnten plötzlich anfangen, Zinn zu gießen,
okay.
Was ihnen sonst gar nicht möglich gewesen wäre, weil sie da in keiner Zunft stand oder sowas waren.
Also auch schon in herausfordernden Zeiten,
absolut.
Die Chancen ergreifen, ne?
Absolut.
Genau. Was macht ihr? Aluminium-Druckguss und Kunststoff-Spritzgussteile. Da wissen viele, das ist im Moment dann nicht ganz so einfach im Zweifel. Und bei der WV Metalle vertrittst du als Präsident die Stimme eigentlich eines gesamten Industriezweiges, 700.000 Beschäftigte in Deutschland. An der Stelle. Und ja, das ist sehr, sehr spannend. Und bei euch in der Firma bewegt sich auch was. Die siebte Generation ist jetzt quasi eingetreten ins Unternehmen.
Genau.
Und das sollte so ein bisschen der Aufhänger oder Leitfaden für unser Gespräch sein. Du hast der nächsten Generation einen Brief geschrieben zum Übergang. Wie kam es dazu? Und du hast ihn mit mir geteilt. Das ist das Großartige. Und den werden wir gleich so ein bisschen anwenden hier.
Also wir sind zwei Geschäftsführer und mein Cousin und ich, und wir haben beide Söhne, die Töchter, also meine Töchter. Ich war fest davon überzeugt, dass ich meine Tochter zur Nachfolgerin haben werde, aber die wollten das nicht, die haben andere interessante Sachen. Unsere Söhne wollten das beide und da freue ich mich sehr drüber. Und von meinem Cousin, der Sohn hat nun als erster angefangen und das ist ja so ein Punkt, wenn jemand Neues anfängt, dass man selber nochmal zurückdenkt und sagt, wie war das, als ich hier angefangen habe? Und was übergebe ich jetzt praktisch in den nächsten Jahren an die nächste Generation? Und was ist mir dabei ein Stück weit auch wichtig? Das habe ich dann zusammengeschrieben, relativ zügig. Und da habe ich auch gemerkt, das sind so Sachen, die sind offensichtlich tief in einem drin.
Sehr schön. Und du warst so nett und hast das mit mir geteilt. Hast mir das per WhatsApp geschickt und ich dachte so, wow, das ist also wirklich, ich fand das so großartig, so, dass wir quasi diese ganzen, also wir können ja über tausend Sachen sprechen, aber für mich waren da so viele Learnings in deinen Learnings drin, die wir mit anderen teilen sollten. Sei es Branchenfremde oder auch Branchenangehörige an der Stelle. Ich glaube, es ist für jeden Unternehmer, Unternehmerin in diesen Zeiten kann ein sehr guter Leitfaden sein. Und das habe ich ich mir dann jetzt mal erlaubt und du hast mir die Erlaubnis erteilt. Von daher würde ich sagen, machen wir das mal und steigen wir da mal ein. Also du hast in dem Brief geschrieben, eine Firma zu führen scheint zunächst einfach. Die Einnahmen müssen höher sein als die Ausgaben. Ja, aber der Weg dorthin ist verdammt komplex. Wann wurde dir klar, dass Führung eigentlich weniger mit Rechnen als mehr mit Zuhören zu tun hat?
Nach meinem Abitur, das Studium, hat mein Vater mir geraten, mach nicht Betriebswirtschaft, mach Maschinenbau. Mhm. Ja, für unsere Kunden musst du Technik können, Zahlen lernst du von selbst. Und dementsprechend habe ich Maschinenbau studiert und habe mir auch in der Firma, denn ich bin in eine wirklich gut laufende, in einer guten wirtschaftlichen Situation. Damals war sie schwierig, als ich angefangen habe. Das war nach der Wende damals. Aber trotzdem, das Fundament war einfach da. Und ich habe mir viel Gedanken über Technik und alles gemacht. Und irgendwann kamen eben diese schlechten Jahre und dann plötzlich haben wir Minus gemacht. Und ich war vollkommen überfordert, weil ich musste mich zum ersten Mal mit Zahlen auseinandersetzen. Und das war für mich eher komplex. Das kommt eher von der anderen Seite, dieser Spruch. Irgendwann habe ich gelernt, okay, also zunächst mal musst du am Jahresende einen Gewinn machen, damit du das, was du so gerne tust, Produkte entwickeln, aus Ideen Produkte machen, Sachen, damit du das weitermachen kannst, damit du eine Legitimation hast. Aber es hilft eben auch nicht, einfach nur zu sparen und einfach nur zu sagen, ja, dann geben wir jetzt kein Geld aus. Ich habe teilweise recht alte Maschinen da gehabt und sowas. Du musst auch in die Zukunft denken und du musst auch wagen, du musst auch mit Menschen klarkommen und musst auch sehen, du musst deinen Kunden zuhören, du musst deinen Lieferanten zuhören, du musst vor allem deinen Mitarbeitern zuhören und du musst das alles einordnen und das ist mir relativ schnell klar geworden.
Ja, du sagst ja jetzt, das Zuhören, das ist schwieriger als das Reden, aber oft lehrreicher. Da hast du viel, viel mitgenommen. Jetzt in über 200 Jahren Unternehmensgeschichte, was hast du für dich selbst gelernt beim Zuhören?
Also erstmal fällt mir, wie vielen Menschen in Verantwortung vermutlich, das Zuhören extrem schwer.
Man ist immer auf Sendung, ne?
So. Man ist immer auf Sendung.
Ich bin ja hier sowieso auf Sendung,
aber
dann doppelt so viel. Ja.
Du wirst, ständig wird eigentlich ja auch erwartet, dass du Entscheidungen triffst, dass du ein Macher bist. Und ich bin auch ein aktiver Mensch. Und trotzdem muss man, habe ich immer wieder gelernt, wie wichtig es ist, zuzuhören und überhaupt mitzukriegen, was versucht dir dein Gegenüber jetzt mitzuteilen. Und das ist ja oft was ganz anderes als das, was du hörst. Also dieser Sender-Empfänger, das fällt mir immer wieder schwer. Und das Zuhören ist ja zunächst mal was sehr Aktives. Also wirklich Luft anhalten, dem anderen zuzuhören und zu versuchen zu verstehen, was meint er jetzt und es nicht gleich in deine Welt einzuordnen und zu sagen, aber, ne? Sondern zu sagen und oder ja oder und zu gucken, wie kannst du das machen? Ich habe da ein schönes Beispiel auch bei einem Mitarbeiter, der sehr in Sorge war um seine Frau, dass sie war stark depressiv. Und er hatte Angst, sie nachts allein zu lassen. Er hat dann gesagt, er kann nicht in der dritten Schicht arbeiten. Was machst du mit so einer Sache? Das ist ein Dreischichtbetrieb. Du musst dreischichtig arbeiten. Du kannst jetzt nicht aus so einer subjektiv empfundenen Sorge plötzlich so eine Entscheidung treffen. Der nicht, aber der andere ja. Ja. Und wie kommt man aus so einer Situation raus und versteht das erst und alles? Ne?
Und das Zuhören, also hier ist mein Zuhören an der Stelle, dass ich nicht ganz so viel auf Sendung bin, das ist eigentlich ganz gut. Und du hast im anderen Podcast mal gesagt, und wir haben das ja auch schon angesprochen, ich glaube, da hilft dann auch, wenn man Musik macht, da sendet man zwar auch, aber man muss sich ja auch mit den Mitspielern gut abstimmen, ne? Auch häufig intuitiv, nicht nur zu wissen, was kommt in die nächste Akkordfolge, sondern auch wirklich zuzuhören. Die Geschwindigkeit ist vielleicht auch nochmal eine andere und diese Intuition, und ich nenne es mal Intuition und nicht nur Bauchgefühl, hat ja auch einen gewissen Wert in unseren Zeiten bei aller Daten- und KI-Hoheit, die da draußen gerade spielt. Was bedeutet für dich Intuition in diesem Kontext? Weil ich glaube, es ist dann die logische Folge auch aus dem Zuhören nochmal.
Also Intuition ist ja eigentlich so ein Mix aus Erfahrung, viel Erfahrung, dann Reflexion und im Prinzip auch Stille sein. Wenn du also aus Intuition entscheidest, dann entscheidest du zunächst mal, du hast bestimmte Erfahrungen im Leben gemacht, auch mit Menschen, mit Musikern, mit allem Möglichen. Und aus diesen Erfahrungen hast du Reflexion. Du hast gesagt, weil ich diese Erfahrung habe, hat sich das und das ergeben. Und jetzt kommt eine neue Situation und dann musst du erstmal wirklich zuhören und musst die Situation überhaupt dir angucken. Ein Guss klappt nicht. Ein System ist komplett falsch oder so. Und du musst dann eigentlich erstmal suchst du sofort die Antwort. Also du stehst vor der Maschine, die läuft nicht. Und du sagst sofort, mach das, mach das, mach das. Und es ist viel wichtiger zu beobachten, nachzudenken, zu gucken, mit den Leuten zu reden. Und dann entscheidest du plötzlich intuitiv und sagst, lass uns doch mal das machen. Und dann bist du, oder ich zumindest, bin dann oft überrascht, oh, das hat jetzt geklappt. Das ist nicht Wunderwirkung, sondern das ist dann das Ergebnis aus diesen drei Dingen. Ja. Und das ist, was, glaube ich, heute Intuition ist.
Und wenn wir das jetzt mal übertragen, du jetzt auch als Präsident der WV Metalle siehst ja täglich ja die Herausforderungen, vor denen die Unternehmer eurer Branche oder der Branchen auch stehen. Ne, da haben wir Regulierung, Bürokratie, Energiepreise. Also das kommt ja, und hier nochmal ein Krieg und da. Ne? Also es ist ja wirklich, es hört ja quasi gar nicht auf. Und du hast es eben selber ja gesagt, als du angefangen hast, hattest du auch nicht die Erfahrung, mit Krisen umzugehen.
Nee.
Ja, das muss man dann auch lernen, ne? Und kann man nicht nur aus dem Lehrheft oder an der Uni sich dann da irgendwie drauf schaffen. Wie können jetzt Unternehmer, Unternehmerinnen in diese Situation, weil vieles, was ich jetzt höre, und das ist auch richtig und wichtig, die Politik da jetzt auch ein bisschen an den Pranger zu stellen und jetzt auch mal einzufordern, dass auch mal ein bisschen was wieder für die Unternehmen getan werden kann. Aber ich glaube, ich stelle die Hypothese auf, dass es nicht nur an der Politik liegt, dass es den Unternehmen heute jetzt schlecht geht, sondern vielleicht auch liegt es auch teilweise mal in den Unternehmen, dass sich da wenig verändert hat in der Vergangenheit. Und wie würdest du jetzt dieses Führungsverständnis, also dieses Zuhören der Intuition jetzt dafür nutzen, diese herausfordernden Situationen dann auch umzusetzen und mal ins Handeln zu kommen und jetzt nicht nur darauf zu warten, dass jemand anders was verändert?
Also wenn ich Zuhören sage, dann meine ich auch Zuhören der Geschichte der eigenen Firma. Mhm. Unsere Firma hat angefangen, Zinn zu gießen. Und eigentlich hat jede Generation diese Firma einmal umkrempeln müssen.
Mhm.
Also aus dem Zinnguss der ersten großen Erfolge waren, wie das metrische Maß eingeführt wurde. Da hat man unternehmerisch ganz viel ins Risiko ist gegangen, um ganz viel Messbecher zu gießen.
Okay.
Und konnte plötzlich den Markt bedienen. Die Nächsten haben Fasshähne gemacht. Als die blöde Flasche auf den Markt kam, war der Fasshahn vollkommen überflüssig. Und man hat versucht, den Fasshahn so billig zu machen, dass man die Flasche vom Markt verdrängt. Aber das bessere Produkt verdrängst du nicht vom Markt.
Mhm.
Ja. Und das, denke ich, ist auch in der heutigen Zeit richtig. Die Standortfaktoren sind schlecht. Die sind nicht gut bei uns. Es gibt viele Gründe. Aber sie sind so, wie sie sind. Und wenn ich Unternehmer bin, dann muss ich überlegen, was mache ich mit diesen Standortfaktoren? Und ein Standortfaktor ist in Deutschland fantastisch. Und das sind die Mitmenschen. Das sind die Menschen. Wir haben nach wie vor ein ordentlich und sehr gutes Ausbildungssystem. Wir sind nach wie vor attraktiv. Unser Fertigungsleiter ist aus Ägypten, unser Betriebsleiter aus Polen. Wir haben aber auch viele, die schon in der zweiten oder dritten Generation in unserer Firma arbeiten. Wir haben einen tollen Mix. Mit diesen Menschen kannst du was machen. Und wenn es nicht Guss ist, das habe ich auch in meinem Brief an meinen Neffen geschrieben, wenn es nicht Guss ist, dann wird es vielleicht irgendwas anderes sein. Aber wo du kreative Menschen hast, da wirst du einen Bedarf finden, mit dem du was machen kannst. Da bin ich mir ganz sicher.
Das heißt aber auch, dass Althergebrachte, was sich ja auch schon in über 200 Jahren immer wieder verändern musste, einfach aufgrund der Gegebenheiten. Und heute hat man häufig so den Eindruck, jetzt ist alles schwierig und schlecht und jetzt gibt's das eine oder andere nicht mehr, aber dann gibt's keine Zukunft. Aber du sagst das Gegenteil, also eigentlich die neue Zukunft und die Opportunitäten dann auch einfach zu finden.
Genau.
Wie schafft man so dieses, diese Offenheit, dieses Mindset, weil fällt vielleicht nicht jedem leicht.
Naja, also zunächst mal, natürlich gibt es auch jetzt Forderungen an die Politik. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Also Energiepreise, absolut. Bürokratie und alles. Es muss ein Umfeld sein. Ich hatte es am Anfang erzählt. Ja. Es gab diese Liberalisierung durch die Französische Revolution in Deutschland. Das hat zur Gründung unserer Firma geführt. Ja. Und auch jetzt müssen einfach Standortfaktoren stimmen. Das ist aber trotzdem innerhalb dieser Sache, für die man kämpfen muss, gibt es aber auch jetzt Chancen und Möglichkeiten. Es gibt sehr erfolgreiche Unternehmen im Moment in Deutschland. Auch wir machen dieses Jahr keine Verluste, immerhin. Wir machen Gewinne. Insofern kann man auch in der jetzigen Zeit, wenn man die richtigen Schlüsse zieht, Erfolg haben. Da bin ich mir sicher.
Absolut. Ich sag mal, wir sind ein Strategie-Podcast. Wenn man eine saubere Situationsanalyse hat, sein Umfeld beurteilen kann und aber auch seine eigenen Stärken und Schwächen kennt. Bei euch sind das jetzt die kreativen Menschen, mit denen man spezielle, super komplexe Lösungen vielleicht für super spezifische Probleme erarbeiten kann. Und das kann auch für andere Kunden in anderen Branchen morgen sein, als das heute der Fall ist. Jetzt haben wir das ja zum Beispiel auch in der Gießereibranche, dass es eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit von vielen lange in der Automotive-Industrie gab. Also ich sag mal so 50% der gesamten Gießereibranche sehr stark Automotive-abhängig. Wir sehen das ja auch in anderen Zulieferbereichen, dass das ein riesen Thema ist. Wie macht man das dann aber konkret? Also wie schafft man denn dann auch entweder in diesen Branchen oder aber auch aus den bisher gewohnten Branchen und Netzwerken, weil das sind ja auch Netzwerke, auch an Kunden, wie schafft man es dann da mal kreativ zu sein und den Schritt darüber hinausgehen zu können?
Ja, für uns war das immer ein Problem. Wir sind ja mitten auf dem Land in der Lüneburger Heide. Da ist die nächste Uni weit weg. Kreativität, also da lebt man sehr von der Erfahrung, nicht von den Brüchen.
Also so der typisch deutsche Mittelstand. Ne?
Ja, genau. Deswegen war das auch, also wir sind sehr stark in die Forschung gegangen.
Okay.
Mhm. Und heute ist die Uni Braunschweig ja bei uns in der Firma und wir sind immer sehr offen gewesen auch zu anderen, zu Wettbewerbern. Mhm. Das heißt, bei mir waren so viele Wettbewerber im Haus und es war immer ein Austausch. Wir haben immer geguckt und manchmal verliert man auch einen Auftrag an einen solchen Wettbewerber. Das ist aber auch okay. Ich glaube, dir wichtig ist die Begegnung, dass du wirklich mit dem Menschen begegnest, deinen Kunden, dass du guckst, wo sind die wirklichen Bedarfe und dann auch guckst, auch ehrlich bist mit dir selber und sagst, so ein einfaches Gehäuse ist vielleicht heute besser woanders gefertigt als bei uns. Mhm. Ja, und wir müssen gucken, wo wir hinkommen. Und gerade was jetzt die Elektromobilität betrifft, gibt es so viele spannende Aufgaben für zum Beispiel Gießereien auch in Deutschland. Ja, und da muss man halt gucken. Aber man muss auch hart verhandeln. Die OEMs oder große Kunden versuchen natürlich alle Risiken auf dich abzuwälzen. Das darf man eben auch nicht annehmen. Also es ist nicht einfach, aber ist machbar.
Und macht trotzdem noch Spaß. Also das hört man zumindest mal bei dir heraus.
Wir machen ja wirklich, unsere Kunden haben ja Ideen. Mhm. Im Prinzip machen die eine 3D-Zeichnung im Computer. Mhm. Und wenn es bei uns aus dem Tor rausgeht, ist es was, was du anfassen kannst. Es ist was Lebendiges, es ist was Haptisches. Wir machen Dinge. Wir machen die aus den Ideen der Leute Produkte. Was Schöneres kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, sehr gut. Wunderbar. Und dann hoffen wir einfach, dass es immer noch weiterhin sehr, sehr schöne Ideen gibt, die ihr sozusagen in die Welt bringen könnt. Ne?
Absolut.
Das gehört dazu. Und das dann auch immer nach sonst wohin auszuzahlen, ist schwierig. Aber jetzt hast du gesagt, dieses Thema, sehr nah in die Forschung zu gehen, ne? Die Uni auch sozusagen in die Firma zu holen, Kooperation. Also offen, nicht der Hidden Champion, sondern eher ein Open Champion zu sein, ne? Genau diese Netzwerke zu spannen. Und ich glaube, deshalb auch ein Grund, warum du ja auch in der Verbandsarbeit so aktiv bist. Das ist auch Austausch. Wie wichtig ist das für dich, dich da auch über die Unternehmensgrenze hinweg und über das bloße Produkt hinweg auch nochmal mit Kolleginnen und Kollegen austauschen zu können?
Also wie du ja schon wahrscheinlich mitgekriegt hast, ich bin ein kommunikativer Mensch. Ich glaube auch, das sagt man vielleicht zu einfach von sich, ich glaube auch, ich bin jemand, der sehr neugierig ist, der lernen will. Und ich lerne grundsätzlich am meisten in Begegnung mit anderen Menschen. Ich habe immer nur von, oder nicht nur, aber überwiegend nur von anderen Menschen gelernt. Mhm. In der Musik, bei der Arbeit, überall. Und deswegen ist das wirklich extrem wichtig. Ich könnte ja 12 Stunden erzählen über alle Leute mit in der Gießereiindustrie und wo ich überall Inspiration gekriegt habe. Das ist das Wichtige für mich. Mhm. Und aus diesen Begegnungen, aus diesem möglichen Zuhören, aus diesem Gucken, aus diesem Neugierigsein, da kommt man voran. Und aus dem Nichtzufriedensein. Mhm. Wir sind immer schnell zufrieden oder ich selber auch manchmal denkt, ach, jetzt hast du es fertig oder so. Aber es gibt immer noch eine bessere Lösung. Mhm. Und diese bessere Lösung zu suchen und zu sagen, warum ist das jetzt so? Das hat mich immer interessiert und interessiert mich heute noch.
Und ja, bessere Lösung, du sagst es, aber ich schiebe noch mal ein bisschen jetzt aus der Verbandsarbeit heraus. Es geht um Menschen, Neugierde von Menschen, mit Menschen zu lernen, sich mit denen zu unterhalten. Du schreibst so schön in deinem Brief, um darauf wieder zurückzukommen, der wahre Schatz der Firma sind die Mitarbeiter. Es lohnt oft mehr, in Menschen zu investieren, als in Maschinen. Also ich meine, das ist ja schon ein Satz. Das ist ja schon ein Zeitungsartikel. Wie spiegelt sich dieser Satz jetzt auch bei den, ich sag mal, in der Nachfolge, in einem Übergang an eine nächste Generation? Worauf möchtest du da Wert legen? Weil wir haben ja das Thema in Deutschland, ne, wahnsinnig viele Nachfolgen, die anstehen, die keine Nachfolger finden. Ich meine, es ist ja auch große Chance, sowas überhaupt, ein großer, ja, Geschenk eigentlich, sowas bis in eine 7. Generation übergeben zu können. Die Möglichkeit haben ja viele auch gar nicht. Und was ist dir dabei besonders wichtig in Sachen Menschen?
Also du Du beschäftigst dich viel mit KI. Bei uns ist das natürlich auch auf der Nebenspur. Da kannst du wahrscheinlich sogar mehr zu sagen. Meine Erfahrung in der Firma ist, seitdem ich dabei bin, dass es immer wieder neue Techniken gibt. Und dass viele Mitarbeiter, aber auch Kunden, auch Lieferanten hoffen, dass jetzt alle ihre Probleme gelöst werden.
Naja.
Und da ist gleichzeitig auch gerade bei der KI wieder zu merken, so eine gewisse Gedankenfaulheit drin. Das soll jetzt ChatGPT machen.
Ja, genau.
Und das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, ich muss die Probleme verstehen. Also das wissen wir ja heute auch alle, wie muss ich prompten bei ChatGPT. Da ist ja schon unheimlich viel Verständnis der Sache drin. Und ich habe manchmal auch schmerzhaft gelernt, dass man doch immer noch in die Tiefe gehen muss. Und wir, wir sind heute oft, dass wir wieder mit Zettel und Stift anfangen und analysieren und gucken und beobachten und zuhören und diese Sachen. Und aus dann wächst du langsam und dann nutzt du die neuen Techniken. Dann nutzt du den Roboter, dann nutzt du ChatGPT oder andere KI, dann nutzt du visuelle Kameratechniken. Aber du musst verstehen. Du musst die Dinge, du musst die Prozesse, du musst einfach verstehen. Und das ist eigentlich, was ich meine. Es ist wichtiger, in Menschen zu investieren als in Maschinen. Die Maschine ist immer das Hilfsmittel für den Menschen, der versteht, was er braucht.
Absolut. Und wenn ich das nehmen darf mit unserer Strategy Frame AI, wir haben das Thema, dass viele jetzt denken, da werfe ich jetzt alle Daten rein, drücke auf den Knopf, kommt die Strategie raus.
Genau.
Super, ist doch total toll. Nein, genau, ist so nicht. Also bitte, denken ist erlaubt, ist nicht nur erlaubt, ist Pflicht.
Voraussetzung.
Genau, ist Voraussetzung und Pflicht. Bitte nicht abschaffen. Ich sage auch immer, ne, das Ergebnis kann nur so gut sein wie der Input.
Genau.
Der vorne geliefert wurde. Wenn ich da nur Müll reinkippe, kommt auch nachher Müll raus. Das ist einfach so, ne? Und sei es in Daten, sei es in Insights, was auch immer. Also bin ich ganz, ganz, ganz bei dir. Du schreibst dann weiter noch, ein zweiter Geschäftsführer ist das Beste, was einem passieren kann, wenn er der beste Buddy ist und dich sein lässt, wie du bist. Ich kann das auch sagen, tatsächlich. Ich hab meinen auch gefunden und ist mein, tatsächlich sind wir wieder beim Musikthema, war der Schlagzeuger meiner ersten Band.
Ah, okay.
Das verbindet dann schon mal. Also ist schon mal viele Grüße an Daniel. An der Stelle. Also Vertrauen ist ein wichtiges Thema und Loslassen aber auch. Also sich auch auf jemanden verlassen können, auch in solchen Situationen. Wie managst du das oder was macht das mit dir? Warst du zuerst alleine im Unternehmen oder?
Nein, also unsere Firma ist jetzt in der dritten Generation zu zweit geführt.
Okay.
Und mein Großvater und der Großvater meines Cousins waren Brüder. Und die haben sich gestritten bis aufs... Also was auch
wie die
immer.
Kesselflicker, ja.
Wie die Kesselflicker. Und die Firma wäre fast daran kaputt gegangen. Und aus heutiger Sicht kann ich beide Seiten komplett verstehen. Komplett. Ja, wo der Streitpunkt war. Und mein Vater und sein Cousin haben diesen Streit noch...
Ja, noch mitgetragen. Ne?
Sie haben sich schon besser verstanden, ihrem Gegenüber gewohnt, aber sie hatten diesen Streit noch im Blut.
Ja, klar.
Und der war noch drin. Und ich bin mit meinem Cousin in der glücklichen Lage, wir sind unterschiedliche Charaktere und trotzdem uns ähnlich und jeder hat den anderen machen lassen. Mein Cousin ist noch viel mehr Ingenieur als ich und noch risikofreudiger. Ich bin etwas zurückhaltender und vielleicht etwas kommunikativer. Und insofern haben wir uns da wahnsinnig ergänzt. Ich habe das immer auch in schwierigen Zeiten, wenn mal einer krank war oder persönliche Probleme hatte, immer als gut empfunden und ganz übrigens jedes Jahr, wenn ich in Urlaub war.
Okay.
Ja, ja, ist mein Cousin da. Und ich kann mich voll verlassen. Und insofern konnte ich immer gut loslassen.
Ja,
weil ich immer gewusst habe, der macht das toll. Und der ruft mich an. Und ich habe auch die Mitarbeiter so, ja, dass ich auch weiß, die rufen mich an. Die sagen immer, wir wollen sie nicht im Urlaub anrufen. Ich sage, es stört mich gar nicht. Mich stört, wenn ihr mich nicht anruft.
Genau, und dann kommt man nach Hause und der Baum brennt. Ne?
Genau.
Das ist, dann ist schon der halbe Baum abgebrannt, dann lieber Feuer löschen. Ne? Bin ich auch dafür.
Und dann zur nächsten Generation. Das wird natürlich bei mir erst in 2 Jahren der Fall sein. Aber mein Sohn ist so toll und ist so begeistert. Und wir machen ja auch Musik zusammen.
Okay, sehr gut.
Und er hat ein gutes Timing, besser als ich.
Okay.
Und dann wird das auch mit der Firma klappen.
Okay, sehr gut. Also das, ich finde auch da wieder ganz viele Learnings, die man da schon mitnehmen kann. Zum Abschluss nochmal, wir haben es jetzt schon ein bisschen gestreift, das Thema künstliche Intelligenz, einfach weil es im Moment ja so ein absolut dominantes Thema ist. Du schreibst in dem Brief, künstliche Intelligenz ersetzt nicht den Common Sense. Wir haben das ja eigentlich schon so ein bisschen gesagt. Also Denken ist immer noch erlaubt. Wenn ich jetzt heute sage, Hoffnung ist keine Strategie, was wäre dann eine für dich, für die Branche, für Unternehmen, für mittelständische Unternehmen in Deutschland? Was sollten die jetzt wirklich dringend tun?
Ha, Das ist eine schwierige Frage. Also zunächst mal ist für mich, für mein Unternehmen, du hast gesagt, es ist auch so, mich hat es jahrelang begleitet, 30 Jahre lang. Mir hat es Spaß gemacht, es ist ein total toller Job. Ich glaube auch, viele der Mitarbeiter sind sehr gerne in der Firma. Und das ist eigentlich, was ich für die Zukunft möchte. Ich möchte, dass die Menschen gerne in der Firma sind, dass es die Familien ernährt, dass es meine eigene Familie ernährt und dass es einen Mehrwert auch für die Gesellschaft und für die Stadt bringt. Also bei uns sind Kulturveranstaltungen, wir bieten Arbeitsplätze, wir bieten Ausbildungsplätze. Es ist auch in der Stadt ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist wirklich wichtig. Man muss ja eigentlich eine Bedeutung haben. Das finde ich schon, ist für mich wie eine Strategie wichtig. Für andere mag es wichtig sein, Geld zu verdienen, alles das ist für mich eine Notwendigkeit, aber das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist eigentlich eine Bedeutung und einen Nutzen zu haben, auch in Bezug auf Klimawandel, auf alles Weitere. Und wie ich das erreiche ich eben, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen, die letzte halbe Stunde, glaube ich, Neugier, in die Tiefe gehen, gucken, was passiert und wo ist der Bedarf und solche Sachen. So würde ich das für mich sagen und dann immer wieder zu gucken, permanent dich in Frage zu stellen und zu gucken, bist du noch auf dem richtigen Weg, Dinge, die nicht funktionieren, auch sterben lassen. Ja, und sagen, dann eben nicht, aber nicht deswegen hoffnungslos zu werden, sondern zu sagen, trotzdem bin ich, habe ich was zu bieten. Ich habe mein Team, ich habe Organisation, was ich kann, ich habe diese und jene Sachen. Du bist mehr der Profi in Strategieentwicklung, du merkst das schon.
Da war alles dabei. Jetzt waren wir beim Wirkungsversprechen, meiner Meinung nach, im Zielbildkontext. Und ich finde das ja ganz schön, wenn Strategie, ich will jetzt nicht sagen intuitiv, weil nicht nur intuitiv, aber wir haben halt einfach ein Framework, der soll Leuten dabei helfen, diese, ich sag mal, Themen alle abzugrasen. Aber ich glaube, die sind bei dir alle da. Ne? Wir haben die Situationsanalyse gemacht, die Herausforderungen, Chancen, Risiken. Okay. Wir sind jetzt ins Zielbild gegangen. Du hast das Thema Wirkungsversprechen gerade aufgebrochen, weil ohne Wirkung sind alle Zahlen wertlos, glaube ich. Ne? Und das ist eigentlich auch ein wunderschönes Schlusswort an der Stelle. Ohne Wirkung sind alle Zahlen wertlos und zuhören ist wichtiger als senden und reden. Denn nur so kann, glaube ich, Neues entstehen und ja, man kann die Chancen sehen. Dafür brauchst du aber dann auch Neugier, wie du so schön sagst. Von daher, Gerd, ich sage ganz herzlichen Dank für diesen wirklich super inspirierenden Podcast an der Stelle. Kommend aus einem wirklich steinalten Unternehmen, wenn ich das sagen kann, aus dem deutschen Mittelstand, der auch noch eine Zukunft hat.
Auf jeden Fall.
Wunderbar, Gerd, herzlichen Dank.
Ich bedanke mich. Ciao.
Jetzt kommt Werbung.
Es ist wieder soweit. Ihr könnt Tickets buchen für unseren Strategy Summit 2026. Und dieses Mal sind wir wieder in München, wieder im Munich Urban Co-Lab der TU München oder der Unternehmertum. Und wir haben was Besonderes, nämlich wir haben zwei Tage dieses Mal, den 23. und den 24. April. Am ersten Tag gibt es sozusagen alles für Berater, Coaches und die, die es werden wollen. Unsere User-Community kommt zusammen, unterhält sich über neue Features, das Neueste mit KI in der Strategiearbeit. Und am zweiten Tag, da ist das C-Level zu Besuch, Unternehmer, Inhaber und alles, was im Management Rang und Namen hat. Und hier zeigen wir dann auch die neuesten Erfahrungen, echte Case-Studies aus echten Unternehmen mit echten Kunden von uns, die den Strategy Frame und die Strategy Frame AI angewandt haben. Von daher bucht jetzt eure Tickets in den Shownotes. Werbung Ende.